Mia steht stellvertretend für viele, viele Mitarbeiter, die das Abenteuercamp mit möglich gemacht haben, die mit aufgebaut haben, abgebaut haben, hier von 13 bis 18, 19 Uhr da waren für die Kinder, die Nacht sich die Ohren, die übernachtet haben hier und aufgepasst haben. Also auf vielen verschiedenen Möglichkeiten wurde hier gearbeitet. Das ist nicht alles, was wir tun als Gemeinde. Es gibt noch viele weitere Dinge, die wir tun, wo Menschen sich einbringen. Aber hier, das war echt auch stark für mich als Pastor zu sehen, wie es wie immer knapp ist mit Mitarbeitern. Wir haben 6 Wochen vorher entschieden, dieses Abenteuercamp durchzuführen. Und wie sich das dann füllt, wie dann noch am Tag selber Mitarbeiter hinzukommen und am Ende sagen kann, hey, wir haben zwar 165 Kinder hier, aber wir haben auch über 20 Mitarbeiter hier. Und das funktioniert und wir sehen, wie Gott wirkt. Und dafür bin ich allen Mitarbeitern sehr dankbar. Und wir können nochmal für alle Mitarbeiter klatschen. Wir haben bei diesem Abenteuercamp eine Zeitreise gemacht ins antike Rom. Und wir hatten die Geschichte von Paulus. Ich weiß nicht, ob Paulus dir was sagt. Wenn er dir was sagt, bist du im Nachteil. Wenn er dir nichts sagt, bist du im Vorteil. Weil ich möchte jetzt, dass du einmal alles, was du über Paulus weißt, beiseite schiebst und alle Vorinformationen, die du vielleicht hast, so tust, als wenn du sie nicht hättest. Und wir einfach die Geschichte, die wir beim Abenteuercamp auch hatten, lesen und du diesen Paulus kennenlernst, ohne ein Bild schon von ihm im Kopf zu haben. Und ihr könnt das mitlesen. Auch da, wo ihr Lieder findet, seht ihr auch diese Predigttexte heute zu Paulus. Apostelgeschichte, Kapitel 28, die Verse 1 bis 6. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einmal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Paulus ist Gefangener, er wird nach Rom zum Kaiser geschickt, um dort sein Anliegen vorzubringen. Und er ist unterwegs mit einem Schiff, er warnt die Besatzung weiterzufahren, zu segeln. Sie fahren trotzdem weiter und erleben Schiffbruch. Aber alle können sich auf die Insel Malta retten. Dort wird dieses Feuer gemacht und diese Schlange kommt und alle denken, jetzt hat es ihn erwischt. Er hat den Schiffbruch überlebt, aber jetzt fordert die Göttin der Vergeltung sein Leben. Wer ist dieser Paulus? Zuerst denken die Menschen, ein Verfluchter, dann ändern sie ihre Meinung und sagen, er muss ein Gott sein. Wer einen Schiffbruch überleben kann und das Gift einer Schlange, der muss übernatürlich sein. Wer ist dieser Paulus? Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 32. Das Erdbeben. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündigten ihm und alle, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Wer ist dieser Paulus? Wir gehen immer ein bisschen weiter zurück. Also diese Geschichte auf Malta, die aber etwas später, jetzt wieder etwas weiter nach vorne. Paulus und Silas sind im Gefängnis. Warum sind sie im Gefängnis? Weil sie eine Frau von einem Geist befreit haben. Deshalb sind sie im Gefängnis gelandet. Dort sind sie nun in Ketten, in der letzten Ecke eingesperrt, die Hände im Block, bewegungsunfähig. Eigentlich haben sie nichts mehr, was sie bewirken können. Und was tun sie? Sie singen. Ich weiß nicht, wann ihr so singt, unter der Dusche, im Gottesdienst, wenn es euch gut geht. Die beiden singen, als sie am Tiefpunkt angekommen sind. In einem dreckigen Gefängnis, eingesperrt in den Block, völlig ohnmächtig. Da preisen sie Gott. Da preisen sie die Größe Gottes, der alles in der Hand hat, auch sie, auch wenn sie jetzt in dieser Lage sind. Und was bewirkt, dass die Türen aufspringen? Dieser Lobpreis. Nicht Macht, nicht Stärke, nicht eine Armee, sondern der Lobpreis Gottes bewirkt immer dieses Erdbeben und die Türen springen auf, aber sie bleiben im Gefängnis. Wer ist dieser Paulus? Ein Verbrecher, dass er im Gefängnis ist? Oder ein Prediger, weil er nachher dem Aufseher von Jesus Christus erzählt? Jesus Christus, der tot war und lebendig wurde, der den Weg zu Gott frei macht, der Menschen die Schuld nimmt, die sie von Gott trennt. Wer ist dieser Paulus? Ein Verfluchter oder ein Gott? Ein Verbrecher, der zu Recht ins Gefängnis gehört? Oder ein Verkündiger, ein Prophet, ein Prediger des Evangeliums von Jesus Christus? Wir gehen noch etwas weiter zurück. Der Zeitriss. Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 9. Als Paulus nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Paulus, jemand, der Christen verfolgt. Da sind wir am Anfang. Ein Typ, der Christen aufspürt, der sie gefangen nimmt und der auch noch in andere Gebiete geht, um überall die Christen aufzuspüren. Ein Christenverfolger. Was hat es mit diesem Mann auf sich? Verfluchter oder Gott? Verbrecher oder Verkündiger des Evangeliums? Christenverfolger oder Christus? Nachfolger. Was ist da passiert? Wie kommt es, dass da so eine Veränderung stattfindet? Paulus hat einen Doppelnamen. Der römische Name ist Paulus, der hebräische Name Saulus. Und im römischen Kontext benutzt er den Namen Paulus, im jüdischen den Namen Saulus. Was hat es mit diesem Paulus auf sich? Was schreibt Paulus selber über sich? Das lesen wir im ersten Korintherbrief, der Nachzügler. 1. Korinther 15, die Verse 8 bis 9. Dort sagt Paulus über sich: Als letztem von allen hat Jesus sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich bin unwürdig. Ich habe es nicht verdient. Ich habe die Christen verfolgt. Ich bin es nicht wert, Apostel genannt zu werden. Und doch hat Jesus mich für wert erachtet, ein Apostel zu sein, sein Evangelium zu verkünden. Wer ist Paulus? Verfluchter oder ein Gott? Verbrecher oder Verkündiger des Evangeliums? Wer ist dieser Mann? Verfolger oder Nachfolger? Blind oder sehend? Paulus ist blind und er kommt in diese Stadt Damaskus. Er begegnet Hananias und Hananias ist ein Christ und er hat Angst vor Paulus. Aber Jesus offenbart ihm, dass er die Macht hat. Und so geht er zu Paulus, sucht ihn auf und sagt, Bruder Saul, Bruder, du hast mich verfolgt, du hast meine Geschwister verfolgt, jetzt bist du mein Bruder geworden. Du sollst wieder sehend werden. Er legt ihm die Hände auf. Paulus sieht und er sieht nicht nur körperlich mit den Augen, sondern bekommt auch einen geistlichen Durchblick. Gottes Geist kommt in sein Leben und er sieht auf einmal die Wahrheit. Und hier sehen wir, dass das Gott schenken muss. Gott muss die Offenbarung schenken, wer er ist, wer Jesus Christus ist, sonst können wir es nicht verstehen. Paulus kannte die alten testamentlichen Schriften. Er war ein glühender Nachfolger Gottes. Aber er hat nicht verstanden, was mit Jesus Christus auf sich hat. Das muss ihm Gott erst offenbaren. Und so wird dieser blinde Typ, dieser Pharisäer, auf einmal sehend. Und er wird von Verfolger zum Nachfolger, zum Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus. Jesus schreibt mit jedem seine ganz eigene Geschichte. Und so auch mit Paulus und auch mit dir. Jesus schreibt mit dir seine Geschichte. Und wenn du sagst, hey, ich möchte nicht länger ein Verfolger sein oder ein Ignorant von Jesus, sondern Nachfolger, dann wird Jesus anfangen, mit dir seine Geschichte zu schreiben. Mit dir ganz persönlich. Es ist ganz spannend, wie Paulus eigentlich Apostel wurde. Erst Verfolger, dann diese Begegnung mit Jesus. Wie wird man normalerweise ein Apostel? Das lesen wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Es gab 12 Apostel, die Jesus auserwählt hat. Seine 12 Jünger, die er beruft, für ihn Zeugen zu sein in dieser Welt. Judas fällt raus, weil Jesus verrät. Dann hat Petrus eine Idee. Wir müssen Ersatz finden für diesen verloren gegangenen Judas. Und das teilen sie der Gemeinde mit. Sie leiten die Gemeinde und sagen, hey, wir brauchen einen 12. Mann. Die Gemeinde macht 2 Vorschläge und am Ende werfen sie das los, wer von diesen beiden es sein soll. Ganz spannend, so wie hier geführt wird in der ersten Gemeinde. Matthias trifft es und die 12 sind wieder komplett. Was sagt Petrus? Er sagt, wer Apostel sein möchte, der muss alles miterlebt haben bei Jesus Christus. Von der Taufe im Jordan durch Johannes bis zur Kreuzigung, einschließlich der Auferstehung, muss er die ganze Zeit dabei gewesen sein, um als Apostel würdig zu sein. Und jetzt beruft Jesus Paulus. Paulus, der davon herzlich wenig mitbekommen hat, den beruft Jesus. Und Paulus sagt, ich bin es nicht wert, ich habe die Christen verfolgt und er kann auch nicht von sich sagen, bei allem dabei gewesen zu sein. Und trotzdem beruft Jesus Christus diesen Apostel, um für ihn unterwegs zu sein. Jesus beruft Menschen in seinen Dienst, die nicht ins System passen. Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge und in seinen Dienst, die nicht in unsere Vorstellung passen. Wir sagen, hey, der ist doch ungeeignet dafür. Der ist doch zu klein, zu schwach, zu aggressiv, zu doof, zu gemein, zu unvollkommen. Und Jesus beruft sie. Und Jesus gebraucht sie. Und Jesus gebraucht dich in seinem Dienst, wenn du sagst, ja, ich will kein Verfolger sein, ich will ein Nachfolger sein. Und Jesus, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Dann gebraucht Jesus dich. Dort, wo du stehst, mit dem, was du hast, mit dem, was du kannst und was du nicht kannst, gebraucht Jesus Christus dich. Jesus beruft dich in seinen Dienst, auch wenn du nicht in das System mancher Gläubigen passt. Voraussetzungen. Was sind denn Voraussetzungen für den Dienst für Jesus Christus? Paulus war der größte Gegner der ersten Christen, eine denkbar schlechte Voraussetzung. Paulus wurde erst Apostel, nachdem die 11 plus 1 Top-Kandidaten, die alle Voraussetzungen erfüllten, die von Jesus 3 Jahre unterwiesen wurden, als die bereits feststanden. Dann erst wird er erwählt. Jesus benennt andere Voraussetzungen als die Menschen. Jesus benennt andere Voraussetzungen, als wir sie manchmal haben, an Diener im Reich Gottes, an Mitarbeiter, an Verkündiger, an Diakone und Missionare. Jesus benennt andere Voraussetzungen für dich als die Menschen. Und wenn du manchmal denkst, ich bin ungeeignet, und Menschen sagen mir das, ich bin ungeeignet, dann lass dir sagen, dass Jesus für dich andere Voraussetzungen benennt, als die Menschen das tun. Paulus wäre in dem Raster von Petrus durchgefallen. Der hat es niemals geschafft und Jesus beruft ihn. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, um die es heute so viel geht, dann sehen wir am Anfang, geht es um die Gemeinde, es geht um die Apostel, dann ein wenig um Petrus und ein ganz langes Stück bis zum Ende geht es um diesen Apostel Paulus, der nicht ins System gepasst hat, den Jesus berufen hat. Wenn du nicht ins System passt, aber Jesus nachfolgen willst, lass dir sagen, Jesus gebraucht dich. Warum verfolgst du mich? Diese Frage stellt Jesus Paulus, als er ihm begegnet, mit Licht und Tontechnik. Also ein großes Licht, diese Stimme, die Begleiter können sie richtig verstehen. Paulus hört das und er hört diese Frage, warum verfolgst du mich, Paulus? Und ich ergänze, warum folgst du mir nicht? Warum verfolgst du mich? Warum, Paulus, warum folgst du mir nicht? Paulus wäre nie alleine drauf gekommen. Alles, was wir tun, egal wie viel wir studieren, alleine verstehen wir doch nicht wirklich, was es mit Gott und uns auf sich hat. Paulus wäre nicht alleine drauf gekommen, aber Jesus ist ihm begegnet. Und ich möchte dir sagen, Jesus wird dir begegnen. Jesus wird dir begegnen, vielleicht sichtbar und hörbar, wie bei Paulus, das tut er auch heute noch, vielleicht in einem Traum, vielleicht durch die Bibel, lies mal ein Evangelium, hör mal hin, ob Jesus zu dir spricht, vielleicht in der Gemeinschaft mit anderen Christen, die Jesus im Herzen haben, wo du merkst, boah, hier weht ein anderer Geist. Das war auch unser Gebetsanliegen für diese Wiese, für das Abenteuercamp. Dass die Kinder hier hinkommen, merken, boah, hier ist eine andere Atmosphäre. Die Mitarbeiter, wie die miteinander umgehen, wie die aufeinander eingehen, wie die füreinander da sind, das ist anders. Hier ist Gottes Liebe spürbar. Vielleicht begegnet dir Jesus im Leid. Dort, wo du einen Menschen verlierst und sagst, wie kann das sein, Gott, warum hast du das zugelassen? Und du merkst, wie Jesus da mitten ins Leid hineinkommt. Vielleicht begegnet dir Jesus im Scheitern. Dort, wo du dein Leben nicht mehr im Griff hast, wo du gekündigt wurdest, wo du deinen Partner sich von ihm getrennt hast, wo auf einmal deine Leistung nichts mehr zählt und du fragst dich, was bin ich noch wert? Und du begreifst dann, was du für Gott wert bist. Jesus wird dir begegnen. Und wenn er dir begegnet, dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Komm, folge mir nach. An einem Punkt in deinem Leben wird Jesus dich darum bitten. Komm, folge mir nach. Komm, Birgit, Jaira, Helmut, Matthias, Sonja, Mia, Martin, Melida, Kaspar, Joshua, Lukas, Viktoria, Ellen, Jonathan, Peter, Ute, Carsten, Charlotte, Jochen, Karin, Lou, Karel, Joanna, Thea, Imke, Leni, Michael, Birte, Marike, Heidrun, Thorsten, Silke, Kirsten, Gerd, Wiebke, Janis, Noeli, Thelke, Christian, Jonna, Anouk, Jan, Lili, Marika, Emma, Shirin, Jihan, Joel, Esther, Jonas, Steffen, Timo, Miriam, Antje, Charlotte, Benny, David, Michael, Becky, Patrick, Eliano, Lasse, Jonathan, Jörg, Johanna, Johannes, Christian, Ino, Nora, Alex, Pia, Tito, Paul, Julia, Kasimir, Christine, Joost, Charlotte, Thomas, Renate, Margarete, Ali, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach, lass alles stehen, geh den Weg mit mir. Ich habe ewiges Leben für dich, das sagt Jesus Christus. Und jetzt lass alles stehen, lass alle Vorbehalte zurück, alles, was du geleistet hast und alles, wo du versagt hast, und komm, folge mir nach. Das sagt Jesus dir heute. Komm, folge mir nach. Und was dann passieren wird, das weiß ich nicht. Aber Jesus wird dich Schritt für Schritt führen und du wirst deine Stimme kennenlernen. Und dann kommt es darauf an zu sagen, bin ich bereit? Werde ich vom Verfolger oder Ignorant zum Nachfolger? Als Paulus den Heiligen Geist empfängt, kann er klar sehen, sein erster Schritt in der Nachfolge ist, er lässt sich taufen. Damit beginnt sein Leben mit Jesus. Taufe haben wir getan vor 2 Wochen. Und wir werden das wieder anbieten am 26. September, den letzten Sonntag hier auf der Wiese. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, ist der erste Schritt, dich taufen zu lassen. Jedenfalls war das so bei Paulus. Wie können weitere nächste Schritte aussehen? Vielleicht einen Dienst für Jesus zu wagen, der außerhalb deiner Komfortzone liegt, wo du merkst, boah, das kann ich eigentlich nicht. Und ich beobachte Menschen hier in der Gemeinde, die Dienste tun, wo sie zittern, wo sie Angst haben und merken, hey, das ist für mich dran und ich erwarte, dass Gott mir die Kraft dafür gibt. Aber es liegt nicht in meiner Hand, sondern in Gottes Hand. Dein nächster Schritt, einen Dienst wagen, der außerhalb deiner Komfortzone liegt. Ein nächster möglicher Schritt, eins der Evangelien über Jesus zu lesen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schreiben über Jesus Christus. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du seine Stimme kennenlernen willst, wenn du ihn nachahmen möchtest, dann lerne, wie er sich gegenüber Menschen verhält. Und das kannst du tun, indem du eins der Evangelien in dieser Woche liest. Vielleicht liegt Jesus dir aufs Herz, mal eine große Summe zu spenden. Nicht an die FEG, darum geht es mir nicht, sondern eine große Summe zu spenden. Vielleicht nicht nur einen Teil deines Geldes, sondern du merkst, boah, hier ist irgendwie Not und Jesus sagt, hey, du bist gefordert. Ich will durch dich diese Not lindern. Vertraust du mir? Dann gib alles, was du hast. Dein nächster Schritt. Vielleicht einfach mal so lange bei Gott abhängen, bis du gecheckt hast, dass er dich wirklich, absolut, unendlich und vorbehaltlos liebt. Das ist so wichtig, dass wir das checken, dass es nicht darauf ankommt, was ich getan, geleistet habe, wie gut oder schlecht ich mich verhalte, ob ich den nächsten Schritt gegangen bin oder 2 Schritte zurück. Über allem steht, Gott hat mich angenommen und er liebt mich unendlich. Das ist ein wichtiger Schritt in der Nachfolge. Vielleicht ist der nächste Schritt, für dich im Anschluss an diesen Gottesdienst beten zu lassen. Wir bieten immer im Anschluss Gebet an. Und du kannst zu Menschen gehen, die sind vertrauenswürdig, die sind verschwiegen und sagen, hey, bitte bete für mich, dass ich da weiterkomme in diesem Bereich. Dass Gott sich mir offenbart auf eine neue Art und Weise. Dass ich neues Feuer fange. Oder bitte bete mit mir, ich möchte diesen ersten Schritt auf Jesus zugehen. Das kannst du nach dem Gottesdienst tun. Vielleicht ist ein Einsatz mit einer Missionsorganisation dran. Man einmal in einem anderen Land unterwegs sein und dort Menschen dienen und ihnen von Jesus zu erzählen. Ich habe beim Abenteuercamp viele Mitarbeiter erlebt, die das getan haben, die einen Schritt gewagt haben, die sich herausfordern haben lassen und die gewachsen sind in diesen Tagen in ihrem Dienen, aber auch geistlich, weil sie gemerkt haben, boah, Gott ist hier und ich merke, wie er mich führt und leitet und wie hier Dinge entstehen, die ich nicht erwartet hätte. Dafür müssen wir einen Schritt gehen, um dann zu spüren, dass Gott uns trägt. Unsere neue Reihe heißt Nachahmenswert. Und da sind wir jetzt bei Jesus Christus angekommen. Wir wollen in den nächsten Wochen auf ihn schauen, in seinen Worten lesen und lernen, wie er gelebt, wie er gehandelt, wie er Menschen geliebt hat. Und wir wollen uns ihn zum Vorbild nehmen und ihn nachahmen. Darum geht es in der Nachfolge, Jesus Christus ähnlicher werden. Wir singen als nächstes die beiden Lieder Höher und Amazing Grace. In Lied Höher heißt es, du liebst den, der es nicht verdient hast. Du liebst den Paulus und auch den Martin und jeden Einzelnen von euch. Du hilfst den Schwachen aufzustehen, der es nicht alleine packt. du, Jesus, willst den Tod für meine Rettung, damit ich leben kann. Du gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Und das zweite Lied, Amazing Grace. John Newton und Paulus haben Gottes Gnade erfahren, die solche Verbrecher wie sie aus dem Sumpf ihres Lebens gerettet hat. Und wenn Gott das kann mit einem Paulus, der die Christen verfolgt hat, und mit einem John Newton, der das Schiff eines Sklaven, also der ein Sklavenschiffkapitän war, wenn er solche Menschen retten kann, dann gibt es auch für dich Rettung in Jesus Christus. Gottes Gnade gilt auch dir und sie reicht auch für deinen Mist aus. Was blind, but now I see. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Das gilt für Paulus, das gilt für John Newton und es gilt für dich. Jesus will dir geistlichen Durchblick schenken. Amen.